Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich freue mich, dass wir den Sabbattag heute zusammen verbringen können. Ich freue mich, dass wir das Wort Gottes heute miteinander aufschlagen dürfen. Ich freue mich, dass ich wieder seit eigentlich etwas längerer Zeit bei euch eingeteilt bin, zu predigen. Ich sehe einige Gesichter, die mir unbekannt sind, deswegen sage ich so zwei, drei Worte über mich. Also mein Name habt ihr schon irgendwie, Nikolai bin ich, gebürtiger Bulgare, wohne seit 17 Jahren in Deutschland und jetzt eigentlich hier im Herzogenaurach, also ziemlich unweit von hier. Vom Beruf bin ich Ingenieur und aus Leidenschaft bin ich auch Ingenieur und ansonsten gibt es viele andere Dinge, die mir sehr viel Freude und Spaß im Leben machen. Eins davon ist dieses Bibelstudium, aber auch alles, was man draußen machen kann in der Natur. Radfahren, Wandern, Skifahren und noch weitere. Ich habe den großen Vorrecht, in eine adventistische Familie aufgewachsen zu sein, in eine sehr große Familie. Etwas weniger erfreulich war der Fakt, dass ich vier Schwestern habe und keinen Bruder. Aber ist halt so, lag nicht an mir. Und ich glaube, mehr gibt es über mich nicht Interessantes zu wissen. Und ich lade euch ein, dass wir gleich in der Predigt einsteigen. Ihr Lieben, wir sind alle hier, weil Gott zu uns spricht. Nicht nur, weil wir wollen, dass er zu uns spricht, sondern weil er schon zu uns spricht. Und ihr werdet bestimmt mit mir einverstanden sein, wenn wir uns einigen, dass so wie Gott zu uns spricht, spricht kein anderer zu uns. Oder? Denn Gott kennt das, was in unserem Inneren ist. Er kennt uns so wie kein anderer uns kennt. Gott kennt nicht nur unsere Taten, das ist das, was alle sehen. Gott sieht auch den Vorhaben, alles, was sich hinter den Taten verbirgt. Manchmal sind die Taten eine Fassade, eine Maske. Manchmal sind die Taten schlecht. Wir machen etwas, was wir gut machen wollten und am Ende geht etwas schief und die Leute sagen, er hat es wieder nicht geschafft. Gott schätzt dein guten Vorhaben. Manchmal sehen wir ganz, ganz gut, wir ziehen uns gut an und die Leute denken, wow, was für ein ordentlicher Mensch. Gott sieht auch, wenn da etwas in dir nicht so ganz stimmt. Und es ist extrem wichtig für uns als Gotteskinder immer uns zu hinterfragen, wie steht mein Herz zu Gott? Was habe ich in meinem Herz? Und wir zitieren sehr oft und wir beten sehr oft mit dem Gebet aus Psalm 139. Ich lade euch, dass ihr das mit mir aufschlägt, Psalm 139 und dort die letzten zwei Verse. Psalm 139, Verse 23 und 24. Und dort heißt es, erforsche mich. Also, lieber Gott, falls du es noch nicht gemacht hast, erforsche mich. Das ist sehr interessant. Also, wir laden Gott, dass er richtig in unserem Herz reinschaut. Erforsche mich, oh Gott. Und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Also ich habe ein Vermerk bei mir, meine Schlachterbibel, da steht unten, und prüfe, erkenne meine Gedanken. Also was wirklich mein Herz ist. Und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Lieber Gott, ich lade dich und wir laden dich jetzt ein. Erforsche unsere Herzen. Was ist in unserem Herz? Bin ich auf dem bösen Weg? Bin ich auf einem Weg, hier steht es auch noch, auf dem Weg des Schmerzens, ein Weg, der mir Schmerzen bringen wird? Und leite mich in dem ewigen Weg. Jesus wird später, wo er seine Jünger lernt, wie sie beten sollen, auch sagen, führe uns nicht in Versuchung, sondern also leite uns auf dem ewigen Weg, auf dem guten Weg. Es geht um unserem Herz und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Herz immer selber auch erforschen und dass wir uns kennen. Wo stehen wir mit unserem Herz? Wir haben alle in unserem Leben Prüfungen gehabt. Also ich sehe hier keine so kleine Kinder, die keine Prüfungen hinter sich haben. Und manche von uns haben mehrere Prüfungen, manche haben weniger. Gibt es jemanden, der noch nie durchgefallen ist? Also ich habe einmal eine Ärztin kennengelernt, die hat gemeint, sie ist nie durchgefallen. Ich sage, okay, zu so einem Arzt gehe ich nicht. Wie ist es nach der Prüfung? Wann erzählen wir lieber von der Prüfung? Wenn wir es bestanden haben oder wenn wir durchgefallen sind? Eigentlich keiner erzählt gerne von seinen Misserfolgen. Aber ist es uns schon mal passiert, dass wir mal die Prüfung so richtig vermasselt haben? Wir stehen da, wir versuchen uns zu erinnern an alles, was wir wissen. Wir versuchen herzuzaubern alles, was wir nicht wissen, was wir wissen sollten, dass es nach irgendwas ausschaut und am Ende vielleicht schaut nach nichts aus. Und Versagen. Es gibt auch Prüfungen im Leben. Da ist noch leichter zu versagen. Das ist auch noch schmerzhafter zu versagen und davon erzählen wir eigentlich noch mehr ungern als von den Prüfungen, die wir eventuell in der Uni nicht geschafft haben. Die Prüfungen in der Uni, wenn wir sie nicht schaffen, manchmal ist auch lustig. Ne? Und nach einiger Zeit, man erzählt von die Geschichten, damit wir zusammen lachen können. Wenn wir im Leben versagen, sieht es nicht so gut aus. Haben wir uns schon schwach gefühlt als jemand, der versagt hat? Dieses Gefühl, denkst du manchmal vielleicht, deine Kinder haben einen besseren Vater verdient, meine Eltern haben einen besseren, dankbaren Sohn verdient oder liebevollere Tochter, die Ehefrau hat einen besseren Mann, einfühlsameren Mann verdient, die Gemeinde einen besseren Diener. Ist dir schon die Gedanke durch den Kopf gegangen, okay, vielleicht habe ich es eben nicht genug geschafft, vielleicht habe ich wieder versagt, vielleicht ist wieder etwas schiefgegangen, vielleicht an der Arbeitsstelle, die Leute haben etwas von uns erwartet und wir können diese Erwartungen nicht erfüllen. Vielleicht uns selber gegenüber, wir haben Erwartungen an uns gestellt, die wir vielleicht schon wieder mal nicht erfüllt haben. Vielleicht waren die Erwartungen manchmal zu hoch, aber manchmal sind die Erwartungen genau das, was wir auch geben müssen und wir versagen. Wie gehen wir damit um? Was für Gefühle kommen dann in einem, wenn wir uns mit diesen Gedanken des Versagens konfrontieren müssen? Angst, Leid, Schmerz, Enttäuschung, Verbitterung, Zweifel, vielleicht Murren. Erforsche dein Herz. Was ist in mein Herz? Und wenn wir Wunden haben, dann gehen wir zu dem, der die Wunden heilen kann. Denn wenn wir mal unten sind, dann müssen wir Kraft finden, dass wir weitergehen. Und meine Gedanken heute sind unter dem Titel Erhebe dich, es soll weitergehen. Es soll weitergehen. Jeder von uns hat diese Situation. Die Frage ist, bleiben wir unten? Wie lange bleiben wir unten? Und wie geht es weiter? Und wir werden heute zwei Geschichten betrachten. Zwei Männer, die eigentlich sehr wenig miteinander zu tun haben. Aus der Bibel natürlich Geschichten. Okay, die haben den gleichen Beruf. Aber ansonsten nichts miteinander zu tun. Es geht um Samuel und sein Kollege, der Jahre später, Jahrhunderte später wirken wird, Elia. Zwei Menschen, die sich an einem Punkt in ihrem Leben gefragt haben, wie soll es weitergehen? Wie soll es weitergehen? Es war schön, wie es war. Wie soll ab jetzt weitergehen? Es gab ein gescheitertes Projekt in der früheren Geschichte des Volk Israel. Und wenn ich sage gescheitert, das ist, weil das Projekt war erstmal nicht ursprünglich der Plan Gottes. Und dieses Projekt hat sich so entwickelt am Ende des Lebens Samuels, als er schon alt war. Von diesem Projekt steht, also das Projekt fängt an im 1. Samuel Kapitel 8. Und dieses Projekt heißt, wir wollen einen König. Das war nicht Gottes Vorhaben, dass sie einen König haben. Aber die wollten einen König und das musste jetzt irgendwie gehen. Und Gott hat gesagt, weißt du was, die haben kein Problem mit dir, die haben nicht so sehr das Problem mit deinen Söhnen, nicht dich haben sie verworfen, sondern mich, ich lese jetzt. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, Samuel hat ihn sehr lange gedient, mit 4 Jahren hat ihm seine Mutter im Tempel gebracht und er war immer, als irgendwie war er immer im Dienst, schon als Kind, als Knabe, als Bursche, als Jugendlicher, als junger Mann, als älterer Mann und als alter Mann. Und da setzte er seine Söhne als Richter über Israel, aber die Söhne wandelten, also ich überspringe Vers 2, Vers 3, Söhne wandelten nicht in seinem Leben, in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Und jetzt kommt das Projekt. Da versammelten sich die Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandelten nicht in deinen Wegen, so setze nun ein König über uns, dass er uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Also wir sind jetzt das Gottesvolk, aber bei den Heidenvölkern gibt es etwas, was es bei uns nie gibt und das ist so schön, dass bevor uns Gott richtet und das klappt nicht immer gut, offensichtlich wir wollen, dass wir einen König haben und dann wird es alles gut sein. Und Samuel, gut ging es ihm dabei nicht, aber Gott hat ihm gesagt, okay, mach das so, wie sie sagen. Dann geht er hin und salbt Saul zu König. Und Saul ist der erste König. Gott hat ihn erwählt. Und Saul ging sein Weg sehr bescheiden, auf eine sehr gute Art und Weise. Es gibt so ein paar Stellen, so kleine Verse, wo die zeigen, wie Saul am Anfang war. Ich lese so ein paar Verse aus 1. Samuel Kapitel 10, Vers 21 zum Beispiel. Und als er den Stamm Benjamin nach seinen Familien herzutreten ließ, wurde das Geschlecht Matris durch Los getroffen. Und dann wurde Saul getroffen, der Sohn von Kis. Und sie suchten ihn, aber er wurde nicht gefunden. Und dann heißt im Vers 22, jetzt wissen sie nicht, wo der König ist. Der wurde schon gesagt, man findet ihn nicht. Wo ist er? Und der Herr antwortete, siehe, er hat sich bei dem Geräten versteckt. Also Saul wollte keine Aufmerksamkeit erregen. Also ganz bescheiden. Und dann gab es so Leute, die ihn nicht so sehr mochten und die haben sich nicht verbeugt, die haben ihm auch keine Geschenke gegeben. Und es steht im gleichen Kapitel, im letzten Vers, etliche Söhne Belials aber sprachen, wie sollte er uns retten? Und sie verachten ihn und brachten ihm keine Geschenke, doch er tat, als hörte er es nicht. Und tatsächlich, er macht einen großen Sieg und er rettet das Volk. Und dann kommen die Leute und sagen, okay, wo sind diese bösen Männer, die gesprochen haben, wer soll uns retten, wir sollen sich hinrichten. Und dann sagt er im nächsten Kapitel, Vers 13, Saul aber sprach, es soll an diesem Tag niemand sterben, denn der Herr hat heute Rettung gegeben in Israel. Also ganz, ganz bescheiden hat er angefangen, ganz normal, ganz menschlich. Er hat versucht, mit allem gut umzugehen. Doch sehr schnell wich Saul von den Wegen Gottes. Saul hat eines nicht gemacht. Er hat nicht ständig sein Herz erforscht. Was ist in seinem Herz? Wir erinnern uns an unserem Eingangsvers. Erforsche her meinem Herz. Das hat Saul nicht gemacht. Und wir kommen so zu Kapitel 15, wo Saul schon zum zweiten, wenn auch nicht schon zum dritten Mal, sich gegen das Wort Gottes setzt. Und im 1. Samuel Kapitel 15, ich lese 2 Verse, Vers 11 und Vers 35. Erst Vers 11. Kapitel 15, Vers 11. Ab Vers 10. Da erging das Wort des Herrn an Samuel folgendermaßen. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Gott sagt, der Weg von Saul ist nicht mehr mein Weg. Er hat sich von mir abgewandt. Und jetzt lesen wir, wie Samuel darauf reagiert. Darüber entbrannte Samuel und er schrie zum Herrn die ganze Nacht. Also eine ganze Nacht, Samuel versteht nicht, was in seiner Welt ist alles gebrochen. Er wollte keinen König erstmal. Gott sagt ihm, du gehst hin und salbst ihn. Dann sieht Samuel, okay, es geht eigentlich in die gute Richtung. Saul befreit das Volk, Saul richtet das Volk, alles ist gut. Jetzt sagt der Herr, den habe ich verworfen. Samuel weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Und er betet die ganze Nacht. Es heißt, die ganze Nacht schrie zum Herrn. Und dann wird die Auseinandersetzung zwischen Saul als König und Samuel als der Bote Gottes, geht die Auseinandersetzung weiter. Und am Ende des Kapitels, in Vers 35, steht, und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes, denn Samuel trug Leid um Saul. Den Herrn aber reute es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Also noch einmal die gleichen Worte. Samuel trägt Leid. Wisst ihr, hier steht ein Wort, der so ähnlich ist, als ob er Leid trägt über jemanden, der gestorben ist. Saul lebt noch, aber Samuel leidet über ihn. Leiden wir manchmal über jemanden, der mal in der Gemeinde war, der jetzt seinen Weg geht und es jammert uns und wir tragen Leid. Und Samuel fragt sich, wie ist es überhaupt möglich? Was ist geschehen? Sollte es nicht ganz anders gehen? Das Projekt war nicht Gottes Projekt. Aber jetzt Gott hat ihm gesagt, Gott hat ihm gesegnet. Und jetzt ist er verworfen. Und es steht, genauso wie am Anfang, Samuel schreit den ganzen Nacht zum Herrn. Es steht hier zum Ende, Samuel trug Leid um Saul. Und noch einmal steht, wie es dem Herrn geht. Dem Herrn aber reut es, also von da, Gott weicht nicht von seiner Einstellung, reut es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hat. Und es vergeht Zeit, wir wissen nicht, wie viel Zeit. In Kapitel 16, Vers 1 steht bei mir nur das Wort und. Ich glaube, in der Lutherbibel steht aber oder danach. Also steht auch und, dann wäre es Elberfeld. Also in einer von der Bibel steht danach. Und wir wissen nicht, wie viel Zeit verging, wo Gott sagt zu Samuel, ich habe Saul verworfen, wie lange Samuel Leid getragen hat. Aber jetzt geht es mir um den Vers 1 in Kapitel 16. Und der Herr sprach zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihm doch verworfen habe? Hey, Samuel, das war ein Projekt. Haben wir so überlegt? Geht nicht. Du reitest immer noch auf dem toten Pferd. Wie lange machst du es? Okay, du hast ein bisschen geweint, passt. Du hast Leid getragen, okay. Wie lange willst du es noch machen? Es muss weitergehen. Und wir können nicht, du und das ganze Volk in diesem Leid, wir müssen etwas neu machen. Ihr Lieben, wie lange trauern wir um irgendein Projekt, was Gott schon verworfen hat? Über diese eine Lieblingssünde oder ein Mensch, den wir sehr lieben oder ein Wunsch. Es gibt ein nächstes Projekt. Gott sagt, okay, es ist schiefgelaufen. Hör auf. Du hast genug getrauert. Jetzt muss vorangehen. Ihr Lieben, solange wir nicht aufhören, für das gescheiterte Projekt zu trauern, wir können nicht den Schritt nach vorne wagen. Wir werden es nicht schaffen. Und Gott sagt, okay, hör auf. Ja, es ist wirklich eine Tragödie. Es ist vor allem tragisch für Saul, weil er sein Leben ruiniert somit. Aber es muss weitergehen. Hier ist das ganze Volk Israel. Steh auf. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Und ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden. Ihr Lieben, fülle dein Horn mit Öl. Das Horn von Samuel war gerade leer. Ihr Lieben, wie würden wir das deuten jetzt in unserem geistlichen Leben? Wenn wir ganz unten sind, wenn wir im Trauer sind, ist unser Horn gefüllt? Ist das nicht der Heilige Geist, das im Horn ist? Das Öl, Symbol für den Heiligen Geist? Was passiert mit uns, wenn wir tatsächlich unten sind? Jeder darf mal unten sein. Aber wir müssen es im Klaren sein. Der Heilige Geist ist nicht bei uns. Wir müssen wieder anfangen zu beten, den Heiligen Geist zu bekommen. Wir müssen den Heiligen Geist bekommen, damit es weitergehen kann. Und noch eine Sache. Unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Und Samuel spricht, wie soll ich hingehen? Der König lebt noch. Also wenn Saul mich sieht und mich mit dem Horn sieht, mit dem Öl, und der darauf kommt, was ich jetzt gerade machen werde, der wird mich töten. Das geht nicht. Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach, ich habe eine Lösung. Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Gott hat ihm nicht dazu gebracht, zu lügen. Gott hat ihm einen sehr guten Rat gegeben. Du willst neu anfangen? Fang an mit dem Opfer, mit dem Lobpreis, mit der Anbetung. Gott sagt, wir haben ein neues Kapitel, wir haben ein neues Projekt. Ich habe mir jetzt den nächsten König ausgesucht und du fängst damit an, dass du Opfer bringst. Fülle dein Horn mit Öl, bete um den Heiligen Geist und bete an. Bring Opfer. Komm in Gottes Nähe. Du hast die nächste Aufgabe. Willst du die Aufgabe annehmen? Ihr Lieben, das Projekt, das, was mir in der Vergangenheit am meisten gefällt, ist vermutlich der größte Hindernis für die Pläne Gottes. Sehr oft kann Gott seine Pläne nicht durchführen, seine Pläne mit mir, mit dir, mit der Gemeinde nicht durchführen, weil wir immer noch an etwas Altes hängen, an dem alten Projekt, an etwas, was Gott schon verworfen hat. Gott sagt, lass es. Es tut dir leid, okay, lass es. Schau nach vorne. Schau nach vorne. Wenn wir ein neues Projekt starten, und dabei sind auch andere Menschen beteiligt, könnte das Projekt schief gehen. Manchmal geht das Projekt schief, weil wir daran die Schuld tragen. Manchmal sind die anderen, also in diesem Fall könnte Samuel nichts dafür, dass Projekt König schief gelaufen ist. Es war ein anderer. Manchmal macht es ein anderer und wir müssen die Konsequenzen davon tragen. Und wir werden jetzt gleich auch eine Geschichte betrachten. Manchmal ist der Misserfolg liegt an uns und wir müssen die Konsequenzen tragen. Es gibt manchmal Konsequenzen. Siehe David. Er hat sich auch ein Projekt überlegt mit seiner fremden Frau und dann müsste er die Konsequenzen tragen. Gibt es Projekte in unserem Leben, Sachen in unserem Leben, die wir so gerne verfolgen, egal was Gott dazu sagt, egal ob er uns sagt, was sein Plan ist und dass sein Plan ein anderer ist. Es ist immer eine Voraussetzung, dass wir im Klaren sind, wie steht jetzt in unserem Herz. Das, was Gott zu Samuel sagt, ist eigentlich, Samuel, was ist jetzt in deinem Herz? Dein Herz hängt an etwas, was ich verworfen habe. Ihr Lieben, das ist keine Kleinigkeit, wenn unserem Herz an etwas liegt, was Gott schon verworfen hat. Ihr Lieben, sehr oft erleben wir die größte seelische Nöte nach einem Erfolg. Könnt ihr mir zustimmen? Wir haben etwas Großes erreicht und am nächsten Tag? Ich habe in meinem Leben vielleicht so zwei Erfolgshöhepunkte gehabt. Das eine war, als ich mein Studium abgeschlossen habe und das waren viele, viele, viele schlaflose Nächte. Und am nächsten Tag habe ich solchen stechenden Schmerzen im Herz, was ich nie zuvor und Gott sei Dank nie danach hatte. Ich musste zum Arzt. Und ich habe gedacht, mit mir ist irgendwas stimmt komplett nicht. Mein Körper hat sich einfach verabschiedet. Nach so viel Mühe, die Diplomarbeit und die Prüfung und alles muss gehen und die Aufregung und natürlich die positive Aufregung, denn mit Gottes Hilfe habe ich es auch gut geschafft am Ende und am nächsten Tag Zusammenbruch, körperlich. Und dann habe ich eine weitere Ausbildung gemacht hier in Deutschland und die habe ich auch erfolgreich abgeschlossen und ich weiß, ich bin dann im Auto eingestiegen. Und meine Gedanke war, und war das jetzt alles? Ich hab's hinter mir. War das jetzt alles? Ich bin nach Hause und die nächsten paar Tage habe ich nur diese eine Frage geplagt. War das alles? So ein absoluter Tief. Ihr Lieben, im Leben von Elia gab's einen Höhepunkt, definitiv. Er spricht aus dem Mund Gottes zu dem Volk. Die sind alle versammelt am Karmel. Ein sehr ereignisvoller Tag. Eine sehr große geistliche Reform, die in einem Tag durchgeführt wurde. Die haben 400, also Elia hat 400 Propheten von Baals Propheten getötet. Somit wurde wirklich ein Punkt gesetzt in der Götzendienst in Israel. Und wir können uns vorstellen, wie erschöpft Elia physisch, aber auch psychisch war am Ende diesen Tag. Was passiert am nächsten Tag? Da kommt ein Bote und sagt, weißt was? Du hast ja alles schön und gut überlegt, aber die Königin hat gesagt, sie sucht dich und sobald sie dich findet, macht sie dich einen Kopf kürzer. Und das war für Elia schon zu viel. Ihr Lieben, es ist sehr schwer manchmal ein Sieg zu erringen. Es ist noch schwieriger, das Errungene zu behalten. Wir sehen jetzt so viele Konflikte gibt es überall in der Welt, Militärkonflikte. Es ist sehr schwer, etwas zu erobern. Es ist noch schwieriger, das, was wir erobert haben, zu behalten. Und Elia sieht, alles, was er gestern gemacht hat, könnte verloren gehen. Wenn sie ihn umbringen, dann geht es verloren. Es war eine Sache, die falsch war im Herzen von Elia. Alles hat er richtig gemacht, aber eine Sache war falsch. Und wir lesen 1. Könige, Kapitel 19, das ist das Kapitel direkt nach diesem sehr ereignisvollen Tag, Kapitel 18, da sind diese ganzen Geschichten beschrieben und ich lade euch ein, zu Hause das zu lesen. Wir lesen es jetzt nicht. 1. Könige, Kapitel 19, die Verse 3 und 4, sagt Elia, oder macht er Folgendes, als er das alles sah, machte sich auf, ging fort um seines Lebens willen und kam nach Beersheba zu Juda und ließ dort seinen Burschen zurück. Er selber ging noch in die Wüste, eine Tagesreise weit, kam und setzte sich unter einem Busch und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm mich her, das Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. So ging es ihm. Absoluter Tief. Tiefer ging es nicht. Er will nicht mehr leben. Ja, aber es ist interessant. Er weiß, das ist nicht so ganz richtig, was er will. Deswegen tut er sich nicht einfach selber erhängen oder von einem Fels springen. Er geht hin und sagt, lieber Gott, ich bitte dich um zwei Dinge. Befreiung und Pensionierung. Ich bin nicht mehr tauglich. Aber eigentlich, das ist in seinem Mund. Das sagt er. Aber es vergeht Zeit, Gott erfüllt diese Bitte nicht. Gott futtert ihm, gibt ihm die Möglichkeit aufzuschlafen, dann noch einmal das Essen und so Delivery Service. Ne? Also die Lieferungen kommen und jetzt irgendwann einmal kommt eine sehr unbequeme Frage. Also Gott liebt die unbequemen Fragen. Also wenn wir wollen, dass wir mit Gott reden, dann sollen wir damit rechnen, wenn Gott uns etwas fragt, normalerweise ist es eine unbequeme Frage. Und wir lesen im Vers 13, nachdem Gott ihm so ein sich gezeigt hat und Elia checkt, okay, jetzt rede ich mit Gott so richtig, sagt Gott, okay, jetzt habe ich eine Frage. Was willst du hier, Elia, oder was tust du hier, Elia? Und Elia sagt, jetzt sage ich, was in meinem Herzen ist. Die ganze geistliche Reform, die wir gemacht haben, die geht alle den Bach runter, weil, pass auf, lieber Gott, Ich habe heftig geeifert für den Herrn, also für dich, den Gott der Herrscharen. Denn die Kinder Israels, also die Bösen, haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergelassen, niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Also das ganze Werk Gottes liegt an mir. Und die wollen jetzt auch mein Werk Leben nehmen. Ihr Lieben, es gab eine Sache, die im Herzen Eli nicht so ganz richtig war. Er hat gedacht, er ist derjenige, der das Gottes Werk rettet. Ihr Lieben, aus lauter Sorgen für die Gemeinde, für das Werk Gottes, können wir unseren Frieden verlieren. Und wir verschlechtern unseren Charakter. Nicht nur verlieren wir unseren Frieden, sondern das wirkt sich negativ auf unseren Charakter. Merken wir uns das. Wenn wir zu sehr uns Sorgen machen, dass wir diejenigen sind, die das Werk retten. Elia denkt, er rettet das Werk Gottes. Es ist aber jemand anderem, der das Werk und die Welt retten wird. Nicht Elia, nicht wir. Und er weint und denkt sich, und jetzt muss ich sterben und so weiter und so weiter und so weiter. Und Gott fragt, was machst du hier? Ich erwarte dich nicht hier. Ich habe dich als Propheten eingesetzt, da in Israel und in Juda. Was machst du hier? Ihr Lieben, Gott sagt ihm danach, ich habe einen weiteren Weg für dich. Okay, gut, genug. Du hast geweint, du hattest Schlaf gebraucht, du warst sehr müde, sehr schwere Tage für dich. Du hast Schlaf gebraucht, du hast Essen gebraucht, hast bekommen. Du hast ein Gespräch gebraucht, hast du bekommen. Jetzt ist Zeit, dass du dich erhebst und nach vorne schaust. Schau mal, was in deinem Herz ist. Du denkst, du bist der Einzige. Ich sag dir, 7000 habe ich noch. 7000. Wenn du denkst, du bist der Einzige. Nein. Gott hat unzählige Wege, von denen wir gar nicht wissen, wie er seinen Plan zu Ende bringen kann. Es geht weiter. Gott hat dem Samuel Zeit gegeben, traurig zu sein, und dann hat ihm die nächste Seite gezeigt. Gott hat Elia Zeit gegeben zu weinen und dann hat ihm den weiteren Weg gegeben. Wenn wir mal traurig sind, ist normal. Sollen wir immer denken, es darf nicht weitergehen. Solange wir traurig sind, solange wir unten sind, haben wir den Geist Gottes nicht? Unser Horn ist leer. Und zweitens, können wir nicht den nächsten Schritt, können wir nicht die nächste Seite in unserem Leben sehen? Vielleicht manche von euch stecken gerade in so einer Situation. Vielleicht manche von uns stecken in so einer Situation. Wir sollen uns im Klaren werden, was das Problem ist. Das Problem von Samuel war, dass er zu sehr sich an dem alten Projekt festgeklammert hat. Das Projekt von Elia war, dass er absolut überzeugt war, der ist derjenige, der das Werk Gottes retten wird und erfüllen wird. Samuel sollte Opfer bringen. Elia sollte mit Gott reden. Wir sollen jeden neuen Abschnitt mit Lobpreis anfangen. Das ist sehr interessant. Geh hin und opfere. Ihr Lieben, in unserem Leben verpassen wir Chancen, die nie wieder zurückkommen. Manchmal gibt's kaputte Beziehungen, die wir gerade biegen wollen. Geht nicht. Die eine Person ist nicht mehr da. Klappt nicht. Es gibt auch andere Sachen, die wir verpassen. Und das kränkt uns und plagt uns. Und manchmal plagt uns jahrelang. Und es ist gut, dass wir unserem Gewissen reden lassen. Es ist auch gut, dass wir über unseren Fehler nachdenken. Aber Gott sagt, irgendwo musst du den Cut machen. Du, Samuel, du liebst Saul nicht mehr, als ich ihn geliebt habe. Wenn ich ihn verworfen habe, dann ist er verworfen. Ihr Lieben, wir lieben uns auch selber nicht, als Gott uns liebt. Gott hat uns vergeben. Gott hat uns den Sieg schon errungen. Und Gott sagt, okay, werde im Klaren, was dir fehlt und fang ein neues Leben an. Wir wollen unseren Gedanken abrunden. Im Lukas, Kapitel 9, der letzte Vers, das ist nicht der letzte Vers, aber ziemlich hinten im Vers 62, Lukas, Kapitel 9, Vers 62. Gott sagt etwas sehr Interessantes. Doch, der letzte Vers. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ihr Lieben, wir haben unsere Projekte. Gott hat seinen Plan. Was verfolgen wir? Blicken wir zurück auf das, was wir verlassen müssen? Oder sagen wir, jawohl, es geht weiter, Gott hat einen neuen Plan. Jesus sagt ganz klar, wenn du zurückblickst, wenn du in dem alten Leben lebst, wenn du die alten Projekte noch verfolgst, alles, was ich verworfen habe, das wird nicht klappen. Hier ein Satz, was ihr euch in dem kleinen Notizbuch aufschreiben könnt. Unsere Wünsche sind das größte Hindernis für Gottes Pläne. Das, was ich mir wünsche, das, was ich mir vorgenommen habe, ist das, was am schwersten auf dem Weg steht, dass Gott seine Pläne durchführt. Da gab es einen jungen Mann, Jesaja. Wir wissen nicht, was er für Pläne für den Tag hatte, aber er hat gesehen durch Vision im Thronsaal Gottes, es ist jemand gesucht, der hingeht und für Gottes Werk sich einsetzt. Könnt ihr euch erinnern? Jesaja Kapitel 6. Und Jesaja sagt erstmal, ich gehöre gar nicht hier, ich bin ein unreiner Mensch. Okay, Gott hat das gehört und sagt, okay, jetzt mache ich dich rein. Da kommt dieser Engel mit der Kohle und sagt, jetzt bist du rein. Und das nächste, was dieser Mann sagt, ist, wir wissen nicht, was für Pläne er hatte. Wir wissen nicht, welche Projekte er, an was er gerade gearbeitet hat. Aber er sagt, hier bin ich, sende mich. Und Jesaja fängt ein neues Leben mit Gott als Prophet. Hier bin ich, sende mich. Egal, was ich gehabt habe. Ich merke, du Gott hast mich hier nicht umsonst gestellt in diesem feierlichen Thronsaal. Bei dieser heiligen Atmosphäre. Du willst etwas von mir. Okay, da bin ich. Verfolgen wir alte Pläne? Solange wir unsere Pläne und Projekte verfolgen, solange wir an das Alte denken, das Alte, was zu unserem Wunsch geworden ist, verhindern wir den Plan Gottes mit uns. Und ich möchte abschließen mit einem sehr guten Statement, was ein Mann Gottes gegeben hat am Ende seines Lebens. Paulus sagt in Philipper Kapitel 3 folgendes: Brüder, ich, sagt Paulus, halte mich selbst nicht dafür, dass ich es schon ergriffen habe. Eines aber tue ich. Das kennen wir alle, oder? Wie schön hat er es geschrieben. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Paulus hatte auch ein turbulentes Leben. Er war einmal ein Feind Gottes. Paulus steht da und vielleicht manchmal kommt bei ihm auch als Albtraum, wie er zuguckt und eigentlich ist gut heiß, wie der Stephanus umgebracht wird. Und er war ein Mann Gottes. Jetzt ist Paulus selber ein Mann Gottes. Und Paulus sagt, ich muss es vergessen. Ich kann nicht ewig dahin stecken. Ich vergesse es, was da hinten ist und strecke mich nach dem, was vor mir liegt. Und ich jage auf das Ziel hin, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Ihr Lieben, haben wir ein Ziel, den wir jagen? Ist dieser Ziel, den wir jagen, von Gott gesetzt? Prüfen wir unserem Herz? Und wenn wir da merken, wir verfolgen Ziele, die nicht von Gott sind, verlassen wir sie. Schnellst, eilends. Erheben wir unsere Häupter und schauen wir nach vorne. Gott hat Ziele für uns, neue Seiten. Und die Ziele bringen uns in dem ewigen Leben. Amen. Wir wollen beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für all diese schöne Geschichte in der Bibel, aus denen wir lernen können. Ich danke dir, dass du immer einen Plan für uns hast. Egal wie tief wir gefallen sind, egal was gerade passiert ist, egal, ob wir selber schuld sind, dass es gerade nicht gut läuft oder jemand anderem, ich danke dir, dass du immer einen Plan für uns hast. Ich danke dir, dass du uns heute ermutigst, nach vorne zu schauen. Lieber Herr, erfülle du uns mit dem Heiligen Geist, denn wir brauchen, dass wir nach vorne schauen. Hilf, dass wir dich immer mit reinem Herzen anbeten, damit du uns auch segnest. Lieber Vater, Ich danke dir für die Gemeinde hier im Oberasbach. Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen hier segnest in der neuen Woche, dass du alles das segnest, was wir zu tun haben, dass du jeden Projekt segnest, der von dir kommt, und dass du uns hilfst, unseren Herzen zu erforschen, ob das wir machen tatsächlich von dir kommt. Lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass du auch den heiligen Sabbattag segnest. Sei überall auf dieser Welt, wo heute dein Name gepriesen wird und das Evangelium gepredigt wird. Sei mit all diejenigen, die jetzt nicht da sein können, sei es, weil sie krank sind, sei es, weil sie den Glauben verloren haben, sei mit diejenigen, die im Kriegsgebiet leben und die um ihr Leben fürchten müssen. Geht ihnen Besonderes da. Lieber Vater, wir bitten dich, dass du auch bald wiederkommst, denn wir warten auf dich. Im Namen Jesu Christi. Amen.